Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voller Mühe und Haschen nach Wind. Besser eine Hand voll Ruhe als beide Fäuste voller Mühe und Haschen nach Wind. Jesus, wir wollen gerne die Anbetung zu dir zurückbringen, Herr, dass wir unsere Knie nicht beugen vor allem anderen, sondern dass wir unsere Knie beugen vor dir. Dass wir dich ganz alleine anerkennen als würdig, als wichtig, als bedeutsam über allen anderen Dingen, Jesus. Jesus, wo immer wir dich unterworfen haben, wo immer wir dich klein gemacht haben, wo immer wir dich eingespannt haben im Dienste der Problemlösung, wo immer wir dich nicht mehr als groß sehen können, Herr, hilf uns, dass wir dich wieder sehen können als hoch und erhaben und auf dem Thron, als überlegen, ohne Furcht, als den, der weiß, was er tut und der das letzte Wort hat. Wir sagen über all unseren Verschmachtungen, über all unsere Probleme, über alle unsere Nöte: Jesus hat das letzte Wort. Jesus hat das letzte Wort. Und zusammen: Jesus hat das letzte Wort. Bei den Kindern gibt es etwas in ihnen, was immer singt. Habt ihr das schon gemerkt? So Kinder singen so vor sich hin. So, weil in ihnen ist noch dieser Gesang und die singen irgendwas. Und in uns ist das eigentlich auch noch. Es ist irgendwo verborgen, weil wir es nicht so für so wichtig gehalten haben. Aber irgendwo gibt es in uns auch den Teil, der ist immer am Singen. Und manchmal kommt das hervor und dann wundern wir uns, dass da etwas am Singen ist. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn das Singen wiederkehrt, bist du auf dem Weg der Gesundung. Ganz bestimmt. Das ist einfach so. Das Leben singt. Das Leben singt. Der Tod schweigt. Aber das Leben singt. Es singt. Und der Himmel singt und alles singt ein Lied. Und ja, das ist wunderbar. Jeremia, wo waren wir? 31. Ich lese wieder die 5 Verse vor. Das geht los in Jeremia 31, Vers 10. Und ich habe hier die Elberfelder Übersetzung ein bisschen gestelzt, aber ich bin daran gewöhnt. Und da heißt es: Hört das Wort des Herrn. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sagt: Der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Herde. Denn der Herr hat Jakob losgekauft und hat ihn erlöst aus der Hand dessen, der stärker war als er. Und sie werden kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zu all dem Guten des Herrn. Zum Korn, zum Most, zum Öl und zu den jungen Schafen und Rindern. Und ihre Seele wird sein wie ein bewässerter Garten. Und sie werden nicht mehr länger verschmachten. Und dann wird die Jungfrau sich erfreuen am Reigen, junge Männer und Greise miteinander. Und ich will ihre Trauer in Freude verwandeln. Ich will ihre Trauer in Freude verwandeln. Und ich will sie trösten und erfreuen in ihrem Kummer oder, besser übersetzt, hinweg von ihrem Kummer. Und ich will die Seele der Priester mit Fett laben und mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen, spricht der Herr. Ja, jetzt haben wir schon über einige Verse gesprochen, was da so alles drin steckt. Und da machen wir mal weiter damit. Also nachdem jetzt wir hoffentlich unsere Ohren neu justiert haben und neu konfiguriert haben, damit sie auch dem Herrn zuhören und nicht schon meinen, ja, das habe ich ja schon alles gehört, sondern wir zur Kenntnis nehmen, ja, aber ich habe es nicht richtig gehört. Ich habe es nicht so gehört, dass es auch geschehen wäre. Denn alles, was Gott sagt, sagt er, damit es geschieht. Wenn es nicht geschieht, wurde es nicht gehört. Und wenn du es tausendmal gehört hast, hast du es noch nicht richtig gehört. Das ist sowas mit dem richtigen Hören. Ne? Die Pharisäer haben auch die Predigten von Jesus gehört. Aber sie haben sie anders gehört wie andere Leute. Sie haben sie dogmatisch gehört. Ist das auch alles richtig, was Jesus sagt? Aber Jesus ging es nicht immer um richtig und falsch. Jesus ging es vielmehr um Leben und Tod. Jesus ist nicht im Geschäft, ständig der Richter zu sein, der ständig richtig und falsch vor Augen hat, sondern er möchte, dass wir lebendig werden. Stimmt's? Ich lebe und ihr sollt auch alles richtig machen. Nein, ihr sollt auch leben. Ihr sollt leben. Ich meine, solange wir nicht leben, ist alles andere irgendwie auch zweitrangig. So, das ist das Erste und Wichtigste. Die erste und wichtigste Berufung, die wir haben, ist zu leben. Wir sollen leben. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Ihr sollt leben bis zum geht nicht mehr. Und das ist Gottes erste Berufung. Jesus kam und in ihm war das Leben. So geht das Johannesevangelium los. In ihm ist das Leben, in ihm war das Leben und es ist zu uns gekommen. Und das Maß, in dem Jesus uns lebendig machen möchte und kann, was wissen wir davon eigentlich? Wir haben so wenig Vergleichspunkte, ne? Wie das eigentlich aussieht, wenn wir so richtig lebendig wären. Bei den Kindern kann man es noch ein bisschen sehen. Ja? Die haben noch diese unbändige Power, die können gar nicht normal gehen, das ist alles im Laufschritt, die kannst du kaum bremsen und so, sie haben dieses Übermaß noch und sind kaum zu beruhigen. Ja? Wir wollen die beruhigen, aber die wollen gar nicht beruhigt werden. Die wollen, Kinder würden gern, wir wären, die Erwachsenen wären auch wieder ein bisschen lebendiger. Naja, so ist das. Aber Jesus möchte, dass wir leben. Es geht immer um das Leben. Gott ist im Geschäft des Lebens. Er möchte die Toten lebendig machen. Er möchte alles wieder lebendig machen. Und alle diese Zeichen, die denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie den Kranken die Hände auflegen und die Dämonen austreiben und in anderen Sprachen sprechen. Und wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Alle diese Zeichen sind Zeichen des Lebens. Das Leben, das den Tod überwindet, die Dämonie, die Krankheit, die bösen, negativen Worte, das Gift. In unserer heutigen Zeit besonders wichtig, da alles vergiftet ist, können wir sehr gut diese Bibelstelle brauchen, dass nichts Giftiges uns schaden soll. Sehr wichtig in Zeiten von Glyphosat, alle überall. ja. Aber es geht immer um das Leben. Gott will uns lebendig machen und er möchte uns sehr lebendig machen, bis das Leben von uns fließt. Ist das gut? Ist das Religion? Nee. Das ist keine Religion. In Religion geht es immer richtig und falsch. Ob du lebendig bist, ist dabei keine so wichtige Frage. Sondern Hauptsache, du machst alles richtig. Dann kannst du ruhig auch tot sein. Ist okay. Da muss man sich nicht drüber aufregen. Ne? Und das war der Konflikt, den Jesus ständig hatte, natürlich mit dem religiösen System, dass er sagte, euch ist das alles so egal, ob die Menschen leben oder tot sind. Das ist für euch gar nicht interessant. Hauptsache, die sitzen hier, hören eure Predigt an. und zahlen ihren Zehnten und gut ist. Das hat Jesus nicht gefallen, der hat die Versammlungen immer aufgestört und hat sich immer daneben benommen, weil mit ihm kam das Leben. Und das Leben war ein Störfaktor. Muss man mal so sagen. Ne? Das Leben, der Jesus war denen echt zu lebendig. Ne? Das ging gar nicht. Ne? Das ist auch nachher so schön, wo da dieser Gelähmte an dieser Tempelpforte da sitzt und dann wieder aufgerichtet wird. Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir dir. Steh auf und sei geheilt. Und dann dieser Gelähmte von Jugend an oder von Kindheit an war der da schon gelähmt und alle kannten ihn schon 100 Jahre lang. Und er war auf dieser Treppe, er war so ganz kurz vor dem Eingang. Wir haben vorhin geredet, wie der verlorene Sohn, dieses Drinnen und Draußen. Der verlorene Sohn, er war ja schon an der Tür, er war schon ganz nah. Und wenige Schritte weiter ist die Fülle, ist alles in Ordnung, da ist das Leben, da gibt es keinen Mangel, da kennt man das nicht. Und ja, aber der Vater musste ihn diese letzten Schritte da reinbringen. Das hätte er nicht geschafft, er hätte nicht einfach da reinmarschieren können. Ja, und jetzt dieser Gelähmte steht da auf und läuft in den Tempel. Stört die Ruhe. Springt herum und lobt Gott. Und das ganze Volk läuft zusammen. Alle kennen ihn. Sind ja schon tausendmal ihm vorbeigeeilt für ihre religiösen Geschäfte. Und jetzt auf einmal ist er nicht mehr auf der Treppe, sondern da drin und springt da rum und lobt Gott. Und großes Erstaunen und dann wird gepredigt und wie das geschehen konnte. Und die Oberen haben nichts Eiligeres zu tun, als die Ruhe wiederherzustellen. Glauben wir, Gott ist so ruhig? Eigentlich nicht. Ne? Also wenn wir das bei Jesus angucken, der war gar nicht so ruhig. Ja, der brachte Unruhe mit und hat die Sachen durcheinander gebracht, hat die Routine gestört und Leben gebracht. Das Leben ist in einer Welt des Todes ein Störfaktor. Das muss uns einfach klar sein, das ist so. Der Bibel nach leben wir gar nicht, sondern sterben. Also was wir Leben bezeichnen, bezeichnet die Bibel als Sterben. Wir sterben so vor uns hin. Wir verlöschen. Unsere Zeit tickt ab und irgendwann bleibt die Uhr stehen. So, das ist eigentlich nicht Leben. Ne? Also Jesus möchte, er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, der wird leben. Wir lesen solche Verse, aber was das wirklich bedeutet. Ich meine, damals wurde immerhin einer wirklich auferweckt. Ne? Der wurde da aus einem Grab geholt. Das war eine Friedhofsstörung. Jesus geht auf den Friedhof. Alle denken, um zu weinen. Was soll man sonst tun? Und dann sagt Jesus, mach das Grab mal wieder auf. Hallo? Mach das Grab mal wieder auf. Ich meine, was hätten wir getan? Was hätten wir getan? Ja, und dann haben die vor lauter Schock, haben die das tatsächlich aufgemacht. Und dann hat er da den Toten wieder rausgerufen. Das hat der Friedhof auch noch nicht gesehen gehabt, dass einer nicht bleibt. Dass einer wieder rausgeholt wird. Dass einer wieder raufgeholt wird aus den Toten und wieder zurückgeholt wird und sagt, nee. Ja, starke Sache. Und Jesus hat das einfach getan, hat den Toten wieder lebendig gemacht. Damit wir glauben, dass er den Tod überwindet. Auch in unserem Leben. Den Tod überwindet. Das, was stirbt. Das, was untergeht. Das, was keine Kraft mehr hat. Dass er das überwindet. Und Jesus tut das, weil er das ist. Ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Der kann gar nicht anders. Also er kann auch bei dir nicht anders. Er ist eben so. Er ist die Auferstehung und das Leben. Wenn er denn in deinem Leben präsent ist, wird auch in deinem Leben die Auferstehung stattfinden und das Leben auch. Das bringt er einfach so mit sich. Das ist unumgänglich. Es sei denn, du sagst, du willst nicht. Und viele Leute sagen, sie wollen nicht. Die wollen von Jesus nur was ganz Bestimmtes, aber nicht das, was er wirklich bringt. Da kommen wir gleich noch drauf. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denn hier steht, ja, jetzt, so, der Herr hat euch losgekauft aus der Hand dessen, der stärker war als ihr. Und ihr werdet kommen und jubeln auf der Höhe Zions und herbeiströmen zum all dem Guten des Herrn. Ihr werdet kommen, kommt, strömt herbei. So, jetzt ist der Weg frei, die Macht der Sünde oder die Macht deiner Probleme oder was auch immer ist aus dem Weg geräumt. Jetzt komm herbei, komm zu dem Guten des Herrn, komm auch. Und hier steht, zu all dem Guten des Herrn, am Ende Vers 14, mein Volk wird sich an all meinem Guten sättigen. An wie viel? An all meinem Guten. Aha, wir haben ja vorhin schon mal diese Stelle gelesen in Hebräer 12, 22 folgende, wo es halt heißt, ihr seid gekommen zum Berg Gottes, ihr seid gekommen zu der Stadt des lebendigen Gottes, ihr seid gekommen zu Myriaden Engeln, ihr seid gekommen zu der Festversammlung, ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen im Himmel, ihr seid gekommen und so weiter, ja. So, das ist all das Gute des Herrn. Wir haben doch in der Gemeinde das Gute des Herrn reduziert auf die Sündenvergebung, oder? Und sind die Sünden vergeben? Ja. Das ist ein Gutes des Herrn. Es gibt aber noch mehr Gutes des Herrn. Und vieles von diesem Guten haben wir eben, wie gesagt, dann einfach auf das Jenseits verschoben oder auch wenn wir gestorben sind. Ja, dann werden wir dann mal dazu kommen. Dann werden wir zu all dem Guten des Herrn kommen. Aber er will schon jetzt, dass wir zu all dem Guten des Herrn kommen, und zwar zu allem. Und darin sind wir nachlässig. Wir haben uns sehr viel nehmen lassen von diesem all dem Guten. Wir haben uns an ein wenig genügen lassen und haben gedacht, das ist Demut. Klein bisschen, Herr, ist genug. Und das klingt auch so demütig, dass wir etwas und ein wenig, dass wir nur sein Gewand berühren, dass wir nur im Abendmahl haben wir oft diese Darstellung, dass dann diese ganz kleinen Brotstückchen und ein winziges Schlückchen und davon auch nur ein Teil, so damit es unheimlich demütig ist. Und das ist überhaupt nicht im Sinne des Herrn. Ne? Wir sehen an dieser Hochzeit von Kana an, wo er diese großen Krüge da hier in Wein verwandelt. Und so da war nicht so dieses ein bisschen, so ganz, 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 ganz wenig und das ist ja doch schon genug und das ist ja genug, Herr, und wir danken dir für diesen kleinen Schluck und dieses kleine, noch kleinere Teilchen, was wir da essen. So, das war auch im wirklichen Abendmahl ja nicht so, die lagen da ja zu Tisch, das war ja das Passa-Lamm, also das war ein großes Essen. Was haben wir da draus gemacht? So eine ganz winzige, rituelle Handlung, die dieser Fülle keinerlei Ausdruck gibt. Stimmt's? Und auch da noch ist unsere Betonung, prüfe dich. Prüfe dich, ob du würdig bist. Also wir haben die Betonung auf die Prüfung gelegt und nicht darauf, ob du Hunger hast und ob du auch zu all dem Guten des Herrn kommst. Ja, wir haben die Betonung auf die Sünde gelegt, weggenommen von der Fülle, die der Herr uns geben möchte und haben die Betonung gelegt auf die Sünde, die vergeben wird. Und wir drehen uns um die Sündenvergebung wie in einer Drehtüre und wir gehen nicht durch. Die Sünden sind vergeben, jetzt kann ich eintreten. Ja, ich bleibe aber in der Tür. Ich bleibe irgendwie in der Tür stehen und bleib da bei dieser Sündenvergebung stehen. aber die Sünden sind ja vergeben, damit wir jetzt auch dann kommen. Kommt her zu mir, sagt Jesus, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch erquicken, ich werde eure Seele erquicken. Ich will euch das alles geben, ich möchte, dass ihr bei mir seid, ich möchte euch den ganzen Himmel zeigen. Aber vor lauter falscher Demut bleiben viele in der Türe stehen und sagen, ja, das ist ja wunderbar, dass die Türe offen ist und sie haben eine große Theologie über die Türe. Wie wunderbar diese Türe und wie außergewöhnlich und diese Türe ist wirklich, und das ist die Sündenvergebung. Ne? Darüber gibt es solche Bände und Theologien und das ist alles so wichtig. Ja, aber das ist doch nur die Türe. Das ist der Eintritt in das Heiligtum, der Eintritt, dass wir hineinkommen können, über die Schwelle, in das Haus des Vaters, in die Herrlichkeit, in den Himmel, in das alles hinein. Ja, und das ist ganz, ganz groß, was dahinter ist. Wenn wir schon sagen, die Erde, die Welt, die Gott gemacht hat, wäre groß. Findet ihr die Welt groß? Habt ihr schon alles gesehen, was es in dieser Welt gibt? Nein, du hast so wenig davon gesehen. Du hast ja noch nicht mal angefangen zu sehen. Dann ist das Leben schon vorbei. Aber der Himmel ist, glaube ich, größer wie die Erde. Aber was haben wir aus dem Himmel gemacht? Einen ewigen Chorgesang. Halleluja, singen da alle. Was anderes haben die in die Ewigkeit nicht zu tun? Naja, sind doch nicht so attraktiv. Lass uns noch ein bisschen länger hier bleiben. Denn das wird ja eine langweilige Veranstaltung. In Ewigkeit da ein Medley singen und da die Lobpreislieder singen. Ja, wir haben solche so reduktionistische Vorstellungen, so kleine Vorstellungen davon, was das wirklich ist. Aber hier steht, der Herr möchte, dass wir herbeiströmen zu all dem Guten des Herrn, zum Korn, zum Most, zum Öl, zu den jungen Schafen und Rindern, dass wir zu all dem kommen und dass wir davon ergriffen sind und erfüllt sind. Und das ist, ja, und das ist ganz, ganz groß. Der Himmel ist groß. Es gibt so viel und wir können in unserer Lebenszeit nur anfangen, ein wenig davon zu erfassen, ein wenig davon zu sehen, zu kriegen. Und es ist eine solche Fülle und wir haben keine Ahnung davon. Und die meisten Leute haben keine, so wenig Vorstellung davon, dass es für sie nicht attraktiv ist. Wofür sich über den Himmel Gedanken machen, machen wir später. Das ist dumm. Der Himmel ist schon jetzt und er möchte uns schon jetzt seine Geheimnisse mitteilen. Jesus hat gesagt, ich nenne euch meine Freunde, weil ich euch alles erzähle. Seinen Freunden erzählt man alles, auch seine Geheimnisse. Den Sklaven nicht, aber den Freunden schon. Wenn du ein Freund von Jesus bist, dann wirst du viele Geheimnisse zu hören kriegen. Glaubt ihr, dass Jesus auch jemand möchte, der immer zuhört? Eine seltsame Vorstellung, ne? Aber das möchte Jesus. Jesus sucht auch Freunde, nicht nur du. Der will auch Freunde haben, mit denen er sein Leben teilen kann, denen er das, was er tut, mitteilen kann, denen er sagen kann. Das ist doch die Geschichte, wie Gott zu Abraham kommt und sagt, Abraham, du bist mein Freund. Ich habe hier ein Problem. Wie, du hast da ein Problem? Du bist Gott und du hast ein Problem. Ja, und das hat was mit deinem Neffen Lot zu tun. Das Problem, und du weißt, und diese Stadt und Sodom und Gomorra und also, das geht so nicht weiter und ich habe hier Engel dabei, wir müssen mal sehen, was das wirklich ist mit dieser Stadt. Und dann wisst ihr die Geschichte, wie dann Abraham sagt, naja, aber wenn in dieser bösen Stadt doch ein paar Gerechte sind, dann kannst du die Stadt doch nicht vernichten. Und der Herr sagt, ja, da hast du natürlich recht, das kann ich nicht machen. Und dann handelt ja Abraham die Zahl immer tiefer, aber wenn noch 100 Gerechte, wenn 50 Gerechte, wenn 20 Gerechte, wenn 10 Gerechte. Und am Ende wird der einzige Gerechte, nämlich Lot, den wir nicht gerade so gerecht finden, also dieser eine wird dann da noch rausgeschafft. Aber das war eine Sache zwischen Abraham und Gott. Stell dir mal vor. Ne? Und da heißt es, steht wirklich geschrieben, weil Abraham mein Freund ist, kann ich doch vor ihm jetzt nicht irgendwie das verbergen, was ich hier vorhabe und was hier abgeht. Und dann kommt er zu Besuch, wird aufgetischt. Ja, das ist im Alten Testament. Sowas passiert heute nicht mehr. Ja, das denkst du. Und das ist unser Irrtum, dass wir meinen, ach, das passiert heute nicht mehr. Glaubst du nicht, Gott könnte auch bei dir vorbeikommen? Jesus sagt mal, ich stehe an der Tür und das meint er nur metaphorisch, aber vielleicht ja auch nicht. Vielleicht steht er auch mal an deiner Tür und klopft an und du sagst, ich habe gerade keine Zeit. Ich kann die Tür nicht aufmachen. Oder wenn du die Tür aufmachst, sagst du, ja, lass uns schnell machen. Jesus macht aber nicht schnell. Bei Abraham sehen wir, also Abraham ist natürlich geschockt. Jetzt ist hier Gott bei mir zu Besuch. Hallo, was mache ich? Erstmal was zu essen. Am besten in Abendmahlsvariation. Hier so kleine Brotkrumen und hier so ein Becherchen Wein. Da ist dann der Besuch bestimmt sehr erfreut darüber, dass wir ihm so wunderbar auftischen. Gott hat da kein Interesse dran. So. Und dann wird dann hier, ähnlich wie bei dem verlorenen Sohn, also hier wird das beste Viech geschlachtet und dann wird da großes Essen und so weiter. Und Gott redet noch gar nicht mit ihm über die Dinge, so geht das nicht los. Erstmal wird gegessen und erstmal wird hier hat man Zeit und redet miteinander. Ne? Und dann sagt Gott, und übrigens wollen wir auch nochmal reden über, dass deine Frau einen Sohn kriegen wird nächstes Jahr. Ach ja. Ja, also über solche Dinge wurde dann geredet. Ne? Starke Sache, starke Sache. Aber so ist das. Gott, er hat sich nicht geändert. Er will auch zu uns kommen. Er würde gern mal mit uns über ein paar Sachen reden, auf die wir nicht kämen. Die nicht so in unserem frommen Horizont sind. Ja. Und vielleicht will er mit uns auch darüber reden. Liebe Freunde, das Ende der Welt ist gekommen. Was denkt ihr denn darüber? Ja, keine Ahnung. Ja, dann denkt mal drüber nach. Was haltet ihr davon? Wie stellt ihr euch das vor? Was denkt ihr darüber? Und dann müssen wir feststellen, ja, da haben wir haben noch nie darüber nachgedacht, dass Gott uns fragen könnte, was wir denken. Was tut der aber? Und wir haben im Gegenzug auch ihn in vielen Dingen nicht gefragt, was er eigentlich darüber denkt. Jesus, was denkst du eigentlich über Merkel? Merkel, schon mal gehört? Kanzlerin in Deutschland? Okay, nur so zur Vergewisserung. Was denkst du darüber? Und wir stellen diese Fragen einfach oft nicht. Wir kommen nicht auf die Idee, ihn zu fragen. Jesus, was denkst du? Was geht eigentlich ab? Was geht vor sich? Was sind das für Menschen? Was ist das alles? Und wenn wir diese Fragen stellen, dann werden wir Antworten kriegen und wir werden uns wundern. Gott will sehr gerne mit uns sprechen. Ich weiß, wir haben vielleicht in der Vergangenheit eine starke religiöse Prägung abgekriegt, dass Gott nur mit ganz besonderen Leuten redet. Also nicht mit dir, sondern eben mit Abraham oder mit irgendwelchen ganz auserwählten Propheten und Aposteln. Aber Jesus hat ja, wie wir an den Jüngern sehen, nicht nur ganz tolle Leute auserwählt, sondern an einer Stelle steht, er hat auserwählt, was vor der Welt nichts ist. Und er möchte mit uns sprechen. Sprechstunde. Und tatsächlich will Gott mit uns über alles sprechen. Ich habe vorhin ja gesagt, hatten wir in der letzten Einheit, Gott ist interessiert an unserem ganzen Leben. Alles, alles, tutto completo, alles. Es geht um alles. Und wenn wir irgendeinen Teil nicht einbeziehen in diese Beziehung mit Gott, so wie wenn wir verheiratet sind und irgendeinen Teil einfach rauslassen, das wird Probleme geben, das wird nicht gut gehen, ja? Genau an diesem geheimen Punkt und an dem, was du aus der Beziehung raushältst, wird es Probleme geben. Das ist so. Von daher möchte Gott unseren gesamten, kompletten Kummer haben. Glaubst du das? Es steht doch geschrieben, werft auf mich alle eure Sorgen. Wie viele? Alle. Ja, die Großen. Die Schwerwiegenden. Aber da steht einfach so ganz unterschiedslos, alle. Her mit allen deinen Sorgen. Dass auch keine mehr übrig bleibt. Dass keine von diesen Sorgen mehr nur deine Sorge ist. Sondern dass jede dieser Sorgen jetzt auch meine wird. Wehe, nur du hast das. Es muss auch meins werden, sagt Gott. Es muss auch mir gehören. Ich will beteiligt sein. Ich will darüber sprechen. Und ich werde dir Dinge sagen über diese Sorgen und diese Probleme. Da wärst du ja noch nicht drauf gekommen. So ist das doch, oder? Ich habe euch schon gesagt, auch gestern eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel. Das ist hier zwei Seiten weiter in Jeremia 33, Vers 3. Da heißt es, rufe mich an, dann will ich dir antworten. Schon mal gut, ha? Rufe mich an, dann will ich dir antworten. Und ich will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Ja. Und dann im weiteren Verlauf von diesem Kapitel 33, auch schon vorher, geht es dann darum, dass Israel hier belagert ist von den Chaldäern und es ist hier Krieg und Bosheit und es sind Schwierigkeiten ohne Ende. Und dann fängt Gott an, zu Jeremia zu sprechen über dieses Elend und diese Situation. An diesem Ort, von dem ihr sagt, er ist verwüstet, er ist ohne Menschen und ohne Vieh, in den Städten Judas, auf den Straßen Jerusalems, die öde sind, ohne Menschen, ohne Bewohner, ohne Vieh, dort wird wieder gehört werden die Stimme der Wonne. Eine schöne Stimme, ne? Die Stimme der Wonne. Ich weiß nicht, was wir denken, wenn Gott so anfängt und sagt hier, also, er benennt das Problem, er sagt, ja, hier ist das, 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 das. Und du sagst, ja, ganz genau, es ist auch wirklich öde, es ist auch wirklich schrecklich, es ist auch wirklich sehr problematisch. Und ja, Gott, ja, ich sehe, du hast verstanden. Wir sind hier wirklich am Ende und also wirklich, hier ist Krieg und hier geht gar nichts mehr und die Städte hier sind verödet und nichts mehr läuft und so. Ja, ganz genau. Ne? Und dann sagt Gott, und hier wird man hören die Stimme der Wonne. Oh. Und hier wird man die Stimme hören von denen, die sagen, preis den Herrn und die den Lobpreis in das Haus bringen. Hier wird man hören die Stimme des Bräutigams und der Braut. Hier wird man etwas hören. Und an diesem Ort wird etwas so was anderes geschehen. Und er fängt an, Jeremia ein Bild vor Augen zu malen, das das genaue Gegenteil ist von seinen Problemen und Sorgen, die ganz real sind. Die Chaldäer waren wirklich da. Ist alles nicht fiktiv. Und dann malt er dem Jeremia, der ja in seiner Zisterne saß und hatte kein Internet, hatte keine Ablenkung, er konnte nicht was anderes machen, er hing da nur im Dunkeln. Und Gott sagt, rufe mich an und ich will dir Sachen mitteilen, die du noch nicht kennst. Große und wundersame Dinge will ich dir mitteilen. Und dann malt Gott dem Jeremia ein vollkommen anderes Bild vor Augen über die Städte und über die Felder und über die Orte. Und er malt ein so ein, ein Bild über ganze Kapitel und sagt, ich werde das Schicksal wenden, ich werde euer Schicksal wenden. Siebenmal steht in diesen Kapiteln und ich werde euer Geschick wenden und ich werde euch bauen wie am Anfang. Und ich will es tun, ich will es, ich will es, ich will es, ich will es. Gott ist gut darin, seinen Willen zu erklären. Und er würde gerne haben, dass auch wir unseren Willen erklären. Also über diese meine Situation, die öde ist, will ich auch, dass es so wird, wie Gott das sagt. Sein Wille und unser Wille könnte ein Wille werden. Wie wäre denn das? Gott sagt, ich will, dass ihr herbeiströmt zu allem Guten des Herrn. Und du könntest im Gegenzug sagen, auf der anderen Seite, ja, und ich will es auch. Und ich will das auch. Ich will auch herbeiströmen zu allem Guten des Herrn. Ich will auch den Korn und das Most und den Öl und jungen Schafen und Rindern und ich will auch die Tröstung und ich will auch. Die eine Seite sagt, was sie will. Ich will das mit euch tun. Ich will euer Schicksal wenden. Ich will das komplett umdrehen in sein Gegenteil. Sagt die eine Seite. Und jetzt bist du die andere Seite. Das ist wie vor dem Notar. Das ist wie vor dem Notar. Der Notar stellt fest, die eine Seite bietet Folgendes an. Ich will, ganz wichtig, das ist wie ein Vertrag hier, ne? Gott sagt hier, hört das Wort des Herrn, hört mir mal zu, ich will das und das tun. Ich will euch erlösen, ich will, dass ihr kommt auf die Höhe Zions, ich will, dass ihr herbeiströmt zu all dem Guten des Herrn. Ich will, dass eure Seele wie ein bewässerter Garten wird, ich will, dass ihr euch erfreut. Ich will eure Trauer in Freude verwandeln. Ich will euch trösten und erfreuen hinweg von eurem Kummer. Ich will die Seele der Priester mit Fett laben. Und ich will, dass mein Volk sich an all meinem Guten sättigt. Amen. Willenserklärung. So. Jetzt hat der Notar es notiert und wendet sich zu uns. Haben Sie verstanden, worum es in diesem Dokument geht? Ja, haben wir das verstanden? Ne? Das ist wichtig. Haben Sie genau verstanden, worum es geht? Und wenn du dann also nickst und sagst, ja, ich habe dann schon verstanden, dann ist die Frage, und unterzeichnen Sie. Die Unterschrift, das Unterzeichnen ist ja, ich lasse mich auf die Sache ein. Ich nehme meine Position in diesem Vertrag, die nehme ich ein. So, Gott hat seine Position klar erklärt, was er will. Jetzt bin ich dran. Was will ich? Und was braucht das von unserer Seite? Also auf der einen Seite denke ich mir, es braucht von unserer Seite, dass wir tatsächlich genau verstanden haben, worum es geht. Was der Herr hier sagt, was er tun will. Und zwar an uns. Es geht ja um uns. Wir sind der Gegenstand, um den es geht. So. Und die eine Seite sagt, das ist mein Wille, das möchte ich tun. So, und jetzt sind wir an der Reihe und wir müssen verstanden haben, was die andere Seite uns tatsächlich tun will. Und das Zweite ist, glaube ich, dass wir uns fragen müssen, ob wir denjenigen, der das mit uns vorhat, ob wir dem vertrauen können, oder? Ist der vertrauenswürdig? Können wir uns wirklich auf den einlassen? Es geht ja immerhin um unser Leben. Ne? Ich meine, der Gegenstand ist mein Leben. Ne? Der Gegenstand ist meine Zukunft. Der Gegenstand bin ich. Ne? Ich bin ja schließlich derjenige, um den es jetzt dann also geht. Ne? An mir soll das alles geschehen. Mein Leben soll jetzt das werden, was da steht. Ja, also sehr wichtig, man kann Verträge nur schließen, wenn man sich vertraut. Stimmt das? Wenn man sich vertraut, braucht man eigentlich keine Verträge. Und wenn man sich nicht vertraut, helfen eigentlich auch Verträge nicht. So heißt es. Nun gut, also das ist das Zweite. Halten wir, können wir Gott das glauben, dass der das wirklich so meint, wie er das sagt? Und viele von uns gucken dann erstmal sich in der Gemeinde um. Wie machen denn die anderen das? Tja, wie machen die anderen das? Und dann finden wir so wenig Beispiele dafür, wie andere das machen, sondern wir finden so viele Beispiele dafür, dass Menschen gar nicht kapieren, worum es geht oder so passiv sind. So, ja, ich habe das zur Kenntnis genommen, finde ich gut. Nächstes Thema. Gehen wir weiter zu Jeremia 32 in der nächsten Bibelstunde. Handeln wir ab. Aber du kannst das nicht abhandeln, das ist so groß, oder? Das ist so groß und umfassend, genau wie zu Jeremia gesagt wird. Es ist groß und unfassbar, was ich dir zeigen möchte und was ich vorhabe und wie ich das haben will. Das hast du noch nicht gekannt. Was braucht es noch? Ich habe mir hingeschrieben als dritten Punkt, die Frage ist, bin ich vertrauenswürdig? Die Frage ist, ist Gott vertrauenswürdig? Jetzt ist die andere Frage, bin ich denn vertrauenswürdig? Bin ich in der Lage, mich darauf einzulassen? Und ich glaube, viele von uns sind nicht in der Lage, uns darauf einzulassen, weil es uns zu groß ist und zu unfassbar. Wir haben uns nicht genug damit beschäftigt. Und hier kommt die Hilfe des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist möchte, wenn du diese Worte dir zu Gemüte führst und wenn du diese Worte auf dich wirken lässt, dann möchte der Heilige Geist, genau wie bei Jeremia, er möchte dir das ganze Ausmaß dessen, worum es geht, möchte er dir vor Augen malen. Der möchte dich inspirieren, der wird dir eine Vision geben, wie das in deinem Leben denn aussehen würde, wenn es denn zustande käme. So, dass du eine Anschauung hast, ja, wie wäre das denn in meinem Leben, wenn das wirklich so kommt? Und das ist, was der Heilige Geist gerne tut. Er wird dir helfen in deiner Vorstellungskraft, in deiner Fähigkeit, dir das wirklich auszumalen, dir das vorzustellen, wie das aussehen könnte. Weil solange du keine Vorstellung hast, solange du keine Idee hast darüber, bist du wie vernagelt. Du kannst das einfach nicht, du kannst darauf nicht eingehen. Es ist für dich wie ein Buch mit 7 Siegeln. Es ist für dich wie verschlossen. Du hast das gelesen, ja, aber es ist nicht angekommen, es hat nicht zu dir gesprochen, es hat dich nicht angefangen zu ergreifen und zu inspirieren und deine Fantasie zu entfalten und dich irgendwie in dir zu arbeiten, bis das immer größer wird, bis das immer weiter auseinandergefaltet wird. Ich habe euch gestern erzählt, wie Gott mir über den Tag, der für mich so wie so ein kleines Blatt ist, der Tag, der vor mir liegt. Und Gott nimmt dieses Blatt aus meiner Hand und beginnt dieses Blatt auseinanderzufalten, immer weiter auseinanderzufalten. Und ich denke mir, was? So viel ist möglich in diesem Tag. Ich habe keine Idee davon. Ich habe so eine kleine Idee. Ich kann in 5 Punkten schreiben, worum es heute geht. Der Arbeit, nach Hause kommen, umfallen, schlafen. Also ich habe eine ganz kleine Idee, was das ist, dieser Tag. Aber Gott hat eine vollkommen andere Idee über diesen Tag. Könnt ihr das glauben? Ja, und Gott würde gerne, er würde gerne diesen Tag in die Hand bekommen. Er würde gerne sagen, hey, hör mir mal zu. Wir könnten aus diesem Tag, was wir da draus machen könnten, nicht auszudenken, ja. Wir könnten da draußen einen Tag machen, den du nie vergessen wirst. Wir könnten daraus einen Tag machen, der wie der Himmel auf Erden ist. Amen. Aber es ist immer bei uns, dass wir jetzt hören, die Gegenseite, oder die, nicht die Gegenseite, die andere Seite. Gott sagt, ich will. Er sagt, ich will das tun. Ich will dich befreien, ich will dich erlösen, ich will das Schicksal wenden, ich will, dass du kommst zu all diesem Guten. Er erklärt das alles, was er will. Hier sind 5 Verse. Ist überschaubar, oder? Ja, und jetzt ist die Frage an uns. Lassen wir uns ein? Halten wir ihn für vertrauenswürdig? Und halten wir uns für vertrauenswürdig? Dass wir uns wirklich darauf einlassen. Dass wir uns verpflichten. Ein Vertrag verpflichtet einen. Ne? Es braucht ein gewisses Maß von Mündigkeit. Man kann ein Kind, kann einen Vertrag noch nicht unterschreiben. Es braucht ein gewisses Maß von wirklich kapieren, was das ist, so ein Vertrag. Und wenn der Heilige Geist uns geholfen hat, wenn er uns in diese ganze Dimension wenigstens ansatzweise gebracht hat, was das ist, worum es dabei geht, dann müssen wir eine Entscheidung treffen, ja oder nee. Vielleicht geht nicht. Bisschen schwanger geht nicht. So, Gott sucht Leute, die sich wirklich verbünden. Deswegen habe ich hier das Abendmahl, hier habe ich diesen Tisch mitgebracht. Und das werden wir nachher auch zusammen feiern, wenn wir noch alle hier sind. Und es geht um die Frage, hey, nicht, dass wir uns nur erinnern an die Sündenvergebung, unser Lieblingsthema in der Kirche, sondern dass wir uns die Frage stellen, okay, wollen wir uns vielleicht auf das einlassen, was nach der Sündenvergebung kommt? Das, was hinter der Türe ist, das, was die Sündenvergebung hat, die Sünde aus dem Weg geräumt, das Problem wurde gelöst, damit wir jetzt kommen in diese Fülle, damit wir jetzt eintreten, damit wir nicht in der Türe und auf der Schwelle bleiben, sondern reingehen. Ja, ich hoffe, dass wir ein wenig davon begriffen haben. Ich habe Folgendes gemerkt, das ist etwas, was wir in der Kirche immer wieder machen. Wir haben die Idee, wir haben immer wieder die Idee, okay, Gott sagt, er will das und das und das tun und er will, dass wir jetzt jubeln und tanzen, naja, dann machen wir mal. Also wir nehmen das dann in die eigene Hand und sagen uns, okay, von mir wird erwartet, dass ich jetzt juble und tanze. Naja, dann versuchen wir das auch im Gottesdienst noch unterzubringen. Ein bisschen jubeln, ein bisschen tanzen, vielleicht vom Tanzteam. So, dass wir nehmen das Gott aus der Hand und dann versuchen wir gemäß unserer naiven, winzigen, kleinen Vorstellung so ein bisschen so das so zu machen, wie wir meinen, dass das aussehen könnte. Aber darum geht es nicht, ne? Es geht nicht darum, dass wir das jetzt machen, sondern dass wir die richtige Position einnehmen, damit uns das alles widerfährt. Wir können das nicht machen, das können wir gar nicht. Wir müssen stillhalten und empfangen und es muss uns alles widerfahren. Ja, wir werden mit hineingenommen in Großes und Unfassbares. Was davon können wir schon tun? Gar nichts. Aber wir werden verwandelt, wir werden in diesem, dass Gott uns mit da hineinnimmt, werden wir zu anderen Menschen, wir werden zu Menschen, die so sind, die das nicht mal tun, so aufgesetzt, weil anscheinend das verlangt wird, sondern wir werden zu Menschen, die so sind, wir werden zu Gottes Volk. Haben wir Lust, Gottes Volk zu werden? Okay, Gottes Volk ist dadurch Gottes Volk, dass es Gott entspricht. Wenn wir ihm nicht entsprechen, sind wir nicht sein Volk. Ja, wir nennen uns nur so. Sehr wichtig. So, das ist der Anfang. Gott schuf den Menschen in seinem Bild. So in sein, zum Bilde Gottes sind wir geschaffen. Wir sind geschaffen, um ihm zu entsprechen. So, wir schauen ihn an und sein Wesen färbt auf uns ab, wie bei unseren Kindern. Unsere Kinder sprechen nach einiger Zeit unsere Sprache, ohne Schule. Wie haben sie das nur gemacht? Gar keine Vokabeln gelernt. Hallo? Wie kann das denn funktionieren? Durch Nähe. Die Kinder sind nah, sie sind bei uns und deswegen sprechen die nach einiger Zeit unsere Sprache. Jemand hat gesagt, Erziehung ist zwecklos, die Kinder machen uns doch alles nach. Da ist was dran. Die Kinder machen uns alles nach, sie verwandeln sich in unser Bild. Und genau das Gleiche ist, was Jesus macht. Er nimmt uns mit, er zeigt uns sich, er zeigt uns seinen Willen, er zeigt uns diese Dinge. Und dann werden wir da hinein verwandelt. Wir versuchen nicht, das dann selber jetzt zu machen. Wie der verlorene Sohn, gib mal her, lieber Gott. Hier das Erbe, gib mal her, Wiedersehen. Ich mache jetzt mal selber. So, wie ich mir das vorstelle. Nein, so nicht. Kommen zu ihm, wir machen das mit ihm zusammen. Wir werden andere Menschen, wir werden verwandelt in richtige Menschen. Menschen der Fülle, Menschen, die lebendig sind, Menschen, die zu Gott gehören. Amen. So ist es gedacht von Anfang an. Wir sind geschaffen in seinem Bild. Glaubt ihr nicht, dass die Erlösung von den Sünden zum Ziel hat, dass wir da wieder anknüpfen, wo wir es vermasselt haben? Da, wo es Adam vermasselt hat, genau da geht es jetzt weiter. Die Sünde kam, jetzt ist die Sünde weg. Jetzt machen wir genau da weiter. Im Paradies. Lust auf Paradies? Es ist wirklich so, ja, Gott bringt uns wieder an den Punkt zurück, wo wir es vermasselt haben. Ganz an den Anfang. Du bist geschaffen in meinem Bild. Schau mich an. Schau nicht die Probleme. Schau mich an. Schau auf mich. Du schaust wieder weg. Nein. So geht das die ganze Zeit. Und dann kommst du langsam wieder in die Position, dass du Gottes Gegenüber bist. Du bist sein Gegenüber, sein Gesprächspartner. Du spiegelst dich in ihm, er sich in dir. Alles zusammen. Und dann entsteht das Paradies wieder neu. Inmitten einer verdorbenen Welt entsteht um dich her wieder das Paradies. Das ist ein schöner Plan. Und ich glaube, anders kann es auch gar nicht sein. So muss es sein. Amen, Amen.